Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist immer eine Freude, mit euch zu sein. Ich habe vor kurzem das Buch Josua durchgelesen. Und wenn Sie mich vorher gefragt hätten, was ich mit dem Buch verbinde, hätte ich Ihnen geantwortet, erstens, sei mutig und stark. Und meditiert dieses Gesetzbuch Tag und Nacht. Beide aus dem ersten Kapitel des Buches zitiert. Zweitens die wundersame Eroberung von der Stadt Jericho. Und drittens dieses andere Zitat aus dem letzten Kapitel des Buches. Ich habe und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Vielleicht hätte ich noch ein oder zwei Ereignisse geschafft. Aber das wäre schon. Und vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich wusste ungefähr, dass das Buch von der Eroberung des verheißenen Landes handelt, aber nicht viel mehr. Heute lade ich Sie zu einer kleinen Reise ins Buch Josua ein, an einer dieser Stellen, wo wir nicht unbedingt sein möchten. Das Buch Josua folgt auf die fünf Bücher Mose, wo wir von der Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten lernen. Josua war dabei und war damals Moses Assistent geworden. Er erlebte auch, wie seine Generation sich weigerte, das verheißene Land Kanaan zu erobern, aus Angst vor ihren mächtigen Bewohnern. Das Volk wurde deshalb vom Herrn bestraft. Josuas Generation musste in der Wüste wandern, bis der letzte von ihnen starb. 40 Jahre dauerte es. 40 Jahre in der Wüste wandern, in Zelten wohnen und sich von Manna ernähren, das aus dem Himmel kam. Mose, Gottes besonderer Freund, starb kurz vor der Ankunft im versprochenen Land und Josua musste das Volk jetzt führen und das Land erobern. Das Buch Josua beginnt an dieser Stelle in dieser neuen Ära. Der Autor von dem Buch weist an vielen Stellen auf eine Parallele zwischen Josua und Mose hin. Josua, wie auch Mose, bekommt seine Berufung während eines persönlichen Gespräches mit Gott. Wie Mose am Schilfmeer führt Josua das Volk durch das ausgetrocknete Flussbett des Jordans. Wie Mose führt Josua das Volk zu einer Erneuerung ihres Bundes mit Gott. Aber das Buch ist nicht nur über Josua, sondern auch über das Volk und diese einzigartige Zeit. Es ist ein Geschichtsbuch, aber der Autor stellt nicht unbedingt Details dar, die einen Historiker interessieren würden. Er gibt der Eroberung von Jericho und danach der Stadt Ai viel Raum. Er schreibt dagegen sehr wenig über die rechtlichen Kämpfe. Seine Botschaft ist vor allem, dass der Erfolg der Eroberung mit Israels Gehorsam und ihre Abhängigkeit von Gott zusammenhing. Und Josua ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Was für Israel gilt, gilt auch für Josua. Der Erfolg seiner Mission hängt mit seinem Gehorsam und seiner Abhängigkeit von Gott zusammen. Warum? Was Gott sich wünscht, ist nicht ein brillanter, erfolgreicher Leader. Er wünscht sich nicht unbedingt ein mächtiges, reiches und dominantes Volk. Nein, er möchte vor allem eine Beziehung, eine Gemeinschaft. Er möchte mit Josua und den Israeliten leben. Mit diesem Hintergrund sollte man das Buch Josua lesen und besonders den heutigen Text. Wir lesen heute Josua 4 ab den Vers 19. Ich teile jetzt meinen Screen. Genau, der letzte Hügel. Das Volk ging durch den Jordan am 10. Tag des ersten Monats und schlug sein Lager bei Gilgal auf, an der Ostgrenze des Gebietes von Jericho. Dort stellte Josua die 12 Steine auf, die sie aus dem Jordan mitgenommen hat, und sagte zu den Israeliten: Wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Volk Israel den Jordan trockenen Fußes durchquert hat. Der Herr, euer Gott, hat das Wasser des Jordans vor euch austrocknen lassen, bis hierhin durchgezogen war. Daran sollen alle Völker der Erde erkennen, wie groß die Macht des Herrn ist, und ihr selbst sollt den Herrn, euren Gott, dafür in alle Zukunft ehren. Damals sagte der Herr zu Josua: Mach die Messer aus Stein und beschneide alles, was menschlich ist, in Israel. Zum zweiten Mal soll dieses jetzt geschehen. Josua machte sich Steinmesser und beschnitt die männlichen Israeliten an einem Platz, der seitdem Beschneidungshügel heißt. Als die Israeliten Ägypten verließen, waren alle männlichen Personen beschnitten gewesen. Aber während der 40-jährigen Wüstenwanderung wurden keine Neugeborenen beschnitten. Nachdem alle beschnitten worden waren, blieben sie im Lager, bis die Wunden geheilt waren. Der Herr sagte zu Josua: Heute habe ich die Schande von euch genommen, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid. Deshalb wurde der Platz Gilgal genannt und so heißt er bis heute. Während die Israeliten bei Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest. Das geschah am 14. Tag des ersten Monats, als es Abend wurde. Am Tag darauf aßen sie zum ersten Mal etwas, was im Land Kanaan gewachsen war. Geröstete Getreidekörner und ungesäuertes Brot. Von diesem Zeitpunkt an blieb das Manna aus. Die Israeliten fanden jetzt keines mehr. Sie aßen schon in diesem Jahr, was im Kanaan gewachsen war. Soweit unsere Lesung. Ich möchte mit Ihnen ein paar Bemerkungen über das Text gucken. Der Text beschreibt nacheinander drei Ereignisse. Die erste ist das Bau einer Gedenkstätte, nachdem die Israeliten den Fluss Jordan überquert haben. Josua selbst erklärt, welche Funktion diese Gedenkstätte aus Steinen hat. Die nächsten Generationen sollen sich daran erinnern, dass der Herr das Wasser des Jordans vor seinem Volk austrocknen lassen hat. Kurz danach bekommt Josua den Befehl von Gott, alle Männer in Israel beschneiden zu lassen. Die Beschneidung der Männer war eine Tradition im Volk Israel seit der Zeit des Patriarchen Abraham. Es sollte das Zeichen dafür sein, dass es einen Bund zwischen den Nachkommen Abrahams und Gott gab. Anscheinend hatte keine Beschneidung in den 40 Jahren der Wüstenwanderung stattgefunden und die Tradition geriet ein bisschen in Vergessenheit. Sie wird hier in Gilgal wieder aufgenommen. Gott verkündet, dass er dadurch die Schande von den Israeliten genommen hat, da sie in Ägypten Sklaven gewesen waren. Und letztendlich, 4 Tage nach der Überquerung des Jordans, zelebriert das Volk das erste Passafest im Land Kana. Zum Passafest soll man sich an die Befreiung aus Ägypten erinnern und wie damals ein Lamm schlachten, bittere Kräuter und ungesäuertes Brot essen. Der Text schließt mit dem Hinweis auf eine neue Zeit. 40 Jahre lang haben die Israeliten vom Manna gelebt, diese wunderlichen Brottropfen, die Gott fast jede Nacht sandte und die das Volk jeden Morgen sammeln musste. Jetzt können sie sich von den Produkten aus Kanaan, ihrer zukünftigen Heimat, ernähren. Ich möchte Sie jetzt auf ein paar Details im Text aufmerksam machen. Erstens findet man im Text viele Hinweise auf Zeit und Ort der Geschehnisse. Alle 3 Ereignisse finden in Gilgal statt, ein Ort in der Nähe von Jericho. Der Autor spricht auch über einen Ort genannt Beschneidungshügel, der den ersten Leser vermutlich bekannt war. Wir lernen auch, dass die Überquerung am 10. Tag des ersten Monats stattgefunden hat und das Passafest 4 Tage nachher gefeiert wurde. Alle diese Details zeigen den Wunsch des Autors, diese Erzählung in der Geschichte des Volkes zu verankern. Dazu versucht der Autor, diese Geschichte in Verbindung mit seinen Lesern zu bringen, woran die Steine am Rande der Jordan in Gilgal erinnern sollen. Warum dieser Ort Gilgal heißt oder weshalb dieser Hügel jetzt als Beschneidungshügel bekannt ist. Es ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass es viel um das Thema Erinnerung geht. Und das Thema kommt immer in Verbindung mit den vorherigen und zukünftigen Generationen. Die Steine aus dem Fluss Jordan sollen als Erinnerung für zukünftige Generationen dienen. Die Beschneidung soll jede Generation der Israeliten an Gottes Treue zu seinem Bund mit Abraham erinnern. Auch das Passafest. Es ist eine Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Jetzt eine Frage. Finden Sie es nicht seltsam, was die Israeliten da machen? Vor ihnen steht eine gigantische Herausforderung. Ein ganzes Land müssen sie erobern. Ihre Feinde sind so furchterregend, dass ihre Vorfahren nicht den Mut hatten, gegen sie zu kämpfen, sondern lieber in die Sklaverei zurückgegangen wären. Und was machen die Israeliten? Sie treten bewusst ins Land der Feinde ein, lassen alle Kämpfe beschneiden, was diese gut für eine Woche unbrauchbar macht, und veranstaltet dann eine große Feier. Also militärisch gesehen, es ist entweder sehr mutig oder komplett verantwortungslos. Ich weiß, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass seltsame Dinge im Bo-Josua passieren, wie die Umrundung der Stadt Jericho. Meine erste Reaktion war deshalb zu denken, dass das Ungewöhnliche dazu dient, dass das Volk Israel zuerst einen Sieg Gott zuschreibt und nicht sich selbst. Das stimmt, aber es ist hier nur ein Teil der Absicht. Ich glaube, dass Gott seinem Volk bewusst eine Pause von allen militärischen Unternehmungen verordnet, weil die Pause in sich selbst wichtig ist. Die 3 im Text beschriebenen Ereignisse dienen dazu, dass Israel sich an Gottes Tun erinnert. Er hat aus Abraham ein großes Volk gemacht. Er hat dieses Volk aus der Unterdrückung der mächtigen Ägypter befreit. Und vor ein paar Tagen hat er nochmal seine Macht gezeigt, indem das Volk Israel den Fluss Jordan trockenen Fußes überquert hat. Ja, vor ihnen liegt noch eine gewaltige Aufgabe. Aber weil die Israeliten sich die Zeit nehmen und den Blick zurückwerfen, passieren drei Dinge. Erstens, das Volk kann Dankbarkeit üben. Wer hätte gedacht, dass einmal so ein Menschenschar aus Abraham und Sarah entsteht? Wer hätte geträumt, dass das Volk Israel aus einer 400-jährigen Unterdrückung entkommen könnte? Dass sie dastehen, wo sie sind und Früchte und Getreide des Landes Kanaan essen können, ist insgesamt ein Wunder, für das sie schon dankbar sein können. Zweitens, gibt die Pause Gott die Möglichkeit, ein Kapitel der Geschichte Israels abzuschließen. Gott spricht seinen Segen aus. Er verkündet, dass er die Schande von den Israeliten genommen hat, dass sie in Ägypten Sklaven gewesen waren. Jetzt liegt die Sklaverei definitiv hinter ihnen und eine neue Ära beginnt. Und drittens können sie zuversichtlich ins verheißene Land treten, weil sie sich daran erinnern, dass der Gott, der immer noch mit ihnen geht, mächtig und zuverlässig ist. Also obwohl die Pause in Gilgal nicht strategisch clever scheint, benutzt Gott sie in vielen Hinsichten. Wenn ich eine Predigt halte, brauche ich oft ein paar Tage, um die Frage zu beantworten, was dieser Text für mich bedeutet. Mit diesem Text brauchte ich keine Minute. Ich leide immer wieder an einer bestimmten Illusion. Und ich nenne es die Illusion der letzten Hügel. Und habe es zum ersten Mal gemerkt, als ich mein Abitur in der Elfenbeinküste gemacht habe. Baccalaurea heißt die Prüfung dort. Sie müssen wissen, dass anders als in Deutschland nur wenige Schüler es bis zum Baccalaurea schaffen. Und selbst dann besteht nur jeder Dritte die Prüfung. Die Prüfung findet in einer einzigen Woche statt, erfordert viel Arbeitsstunden und kostet viel Nerven. Es ist sehr stressig für einen 17-Jährigen. Ich erinnere mich sehr deutlich daran, dass ich damals gedacht habe, wenn ich diese Prüfung schaffe, dann wird das Leben endlich schön sein. Wenn ich es über diesen Hügel schaffe, dann wird alles glatt laufen. Natürlich, nachdem ich das Baccalaureat geschafft hatte, habe ich sehr schnell gelernt, dass mich nach diesem Hügel der nächste, noch steilere erwartet. Ich musste eine Aufnahmeprüfung machen, wo nur die 5 besten von 200 angenommen werden. Wieder mal dachte ich, wenn ich diesen Hügel überwinde, dann wird alles von allein laufen. Ich habe tatsächlich die Prüfung überstanden. Und was entdeckte ich dann? Wieder eine Prüfung, wieder ein Hügel. Ebenso steil, wenn nicht noch steiler. Und dann noch der nächste. Nun könnten Sie denken, dass ich etwas aus meinen vorherigen Erfahrungen gelernt habe, dass ich für die nächste Hügel vorbereitet bin oder dass ich schon ein sehr zufriedener Mensch bin, wenn ich an die Wahrscheinlichkeit denke, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Von wegen, ich überrasche mich selbst immer wieder zu denken, wenn ich es über diesen letzten Hügel schaffe, dann. Es ist nicht nur mit der Karriere so. Alle Eltern von kleinen Kindern kennen es. Wenn nur diese Phase vorüber ist, sagen wir uns. Wir wissen es wohl, kleine Kinder, kleine Probleme. Aber es ist kein Trost, wenn man schon das vierte Mal in der Nacht aufgeweckt wird. Man wünscht sich einfach nur, dass das Kind aus dem alten Haus kommt und uns ein bisschen Schlaf gönnt. Der letzte Hügel, wonach alles friedlich läuft, ist eine Illusion. Bis zum letzten Ende kommen Herausforderungen und die scheinen immer größer zu werden. Der Text ermutigt uns zum Folgenden. Anstatt uns Hals über Kopf in einen neuen Kampf zu stürzen, sollten wir uns vielleicht Zeit nehmen, um einen Blick auf all die Hügel zu werfen, die wir schon überwunden haben. Wir können uns dann an denjenigen erinnern, der uns die ganze Zeit über begleitet hat. Wenn wir uns diese Zeit nehmen, passieren 3 Dinge. Erstens können wir Dankbarkeit üben. Wir können uns daran erinnern, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir uns da befinden, wo wir gerade sind. Zweitens geben wir Gott die Möglichkeit, ein Kapitel unseres Lebens zu schließen und seine Segen auszusprechen und folglich ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und drittens, wir können den nächsten Hügel besteigen, egal wie hoch es scheint. Wir wissen, dass der Gott, der mit uns geht, zuverlässig ist. Ich finde noch eine Sache bemerkenswert. Die Israeliten pflegen diese Erinnerung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die zukünftige Generation. Die Steine aus dem Jordan sind nicht nur da für sie selbst da, sondern auch für ihre Kinder. Ebenso mit der Beschneidung und dem Passafest. Es ist ein Teil des Erbes, das sie ihren Kindern hinterlassen möchten. Als ich darauf aufmerksam wurde, musste ich natürlich an mein eigenes Erbe denken, welches ich meinen Kindern hinterlassen möchte. Aber ich dachte auch an unsere Gemeinde. Unsere Gemeinde ist ständig im Wandel. Die Menschen, die hier heute sind, waren nicht alle vor 10 Jahren da. Und die werden auch nicht unbedingt in den nächsten 10 Jahren hier sein. Die Gemeinde aber bleibt und jede Generation hat ihre Herausforderungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann mich noch gut an unsere Verzweiflung erinnern am Anfang der Corona-Pandemie, als es ist kein Präsenzgottesdienst auf unbestimmte Zeit. Wir haben sehr schnell gelernt, unsere Gottesdienste online zu übertragen. Jedoch kämpften wir mit den Fragen. Ist es noch Gemeinde? Wie geht's weiter? Was hinterlässt die Pandemie als Spuren hinter sich? Wir dachten, nichts wird wie vorher. Der Hügel schien damals sehr groß und der Weg sehr steil. Wir sind jetzt ein paar Jahre jenseits der Pandemie. Und es wird vor allem über die richtigen oder falschen politischen Entscheidungen diskutiert. Spuren hat es hintergelassen? Das Online-Angebot zum Beispiel? Aber wir schauen schon auf unsere nächsten Hügel. die ganze Kreativität und Entschlossenheit, die wir zeigen mussten, um diesen Hügel zu überwinden, gerät langsam in Vergessenheit. Wer von uns erinnert sich noch an die tolle Predigt mit dem Adler? An Sigi und Sam, die Leberkäsesemmel um die Wette gegessen haben? An Sam, der sich für den Tigo verdoppelt hat? Wer weiß noch, dass wir eine der ersten Gemeinden waren, die so bald wie möglich den Präsenzgottesdienst wieder aufgenommen haben? Wer erinnert sich noch daran, dass wir uns zum Gottesdienst anmelden mussten, dass wir hier nur im Haushaltsgruppen sitzen durften, stillschweigend hinter unseren Masken, als die Musikgruppe hinter einer Glasscheibe sang und der kalte Wind durch die offenen Fenster blies? Dass wir trotz aller Einschränkungen entschlossen waren, zusammenzuhalten. Und dass wir am Ende auch diesen Hügel überwunden haben. Wer wird diese Geschichte der nächsten Generation erzählen?